Saul ist tot und seine drei ältesten Söhne, und übrig geblieben ist ein vierter Sohn namens Mephibosheth. Stimmt das? Ja. Nee, Ishbosheth heißt er. Mephibosheth war ein anderer. Genau, der kommt später. Das war aber ein Sohn von Jonathan. Also ein Enkel von Saul. Also hier haben wir den Ishbosheth. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn die Happy Birthday gesungen haben in der Familie. Ishbosheth und Mephibosheth, da haut so die Zehnt raus. Und Ishbosheth war eigentlich so ein bisschen ein Weichei. Der war nicht besonders fähig. Und der Heeroberste von Saul, der hat hier die Kontrolle übernommen. Der hat Abner geheißen, der Heeroberste von Saul. Und Ishbosheth war eigentlich so eine Marionette von ihm. Und der Stamm Juda hat David zum König gemacht in Hebron. 7,5 Jahre genau genommen, war David König in Hebron. Und Abner mit Ishbosheth, die haben alle anderen Stämme auf ihrer Seite gehabt. Aber wir lesen jetzt hier im Kapitel 3, im Vers 1, der Kampf währte lange zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids, eben 7 Jahre. David aber wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Und es wurden David in Hebron Söhne geboren. Sein Erstgeborener war Amnon von Ahinoam, der Jezreeliterin. Und sein zweiter Kilab von Abigail, der Frau des Karmeliters Nabal. Und der dritte Absalom, der Sohn der Macha, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur. Das ist interessant, weil wir am Ende von 1. Samuel gesehen haben, dass David Raubzüge unternommen hat in die Gegend von Geschur und alle umgebracht hat, die ihm in den Weg gekommen sind. Jetzt ist er verheiratet mit der Tochter des Königs von dort. Wer weiß, vielleicht hat er die auch geraubt. Und ihr Sohn ist Absalom. Im gewissen Sinn wird David das ernten, was er gesät hat. Und der vierte Adonia, der Sohn der Haggit, und der fünfte Shephatia, der Sohn der Abital, und der sechste Jitream von Egla, der Frau Davids, diese wurden David in Hebron geboren. Also 6 Frauen, 6 Söhne, viel Probleme, werden wir sehen. Gottes Ideal ist ein Mann und eine Frau fürs Leben. Im Alten Testament, zu der Zeit, war es üblich, besonders für vornehme Männer, mehrere Frauen zu haben. Aber wir haben kein einziges Beispiel in der Bibel, wo das eine harmonische Ehe ist oder harmonisches Familienleben. Wenn wir uns die Familie hier ansehen, Amnon hat seine Halbschwester vergewaltigt. Absalom hat den Amnon dafür umgebracht. Adonia wollte den Thron von David an sich reißen, obwohl er dem Salomon, ein Sohn, der noch später geboren werden wird, in Jerusalem verheißen hat. Also ein Riesenchaos in dieser Familie. Gott hatte im 5. Mose den Königen von Israel gesagt, dass sie sich nicht viele Frauen nehmen sollen, wie die heidnischen Völker um sich herum. Und David war hier nicht gehorsam an diesem Punkt. Hatte eine Schwäche für Frauen und wird ihn noch in Probleme bringen. Frauen waren damals sowas wie ein Statussymbol. Wenn einer reich war, konnte er sich viele Frauen leisten. Wenn einer König war, hat er Frauen genommen von den Königen der Länder ringsum. Das war so eine Art Heiratspolitik auch, so wie die Habsburger das auch gemacht haben, um den Frieden zu sichern, um die Grenzen zu sichern. Aber es bringt nie gute Frucht. Gott hat es erlaubt im Alten Testament, weil es eine Praxis war, die schon da war, viel Ehe, aber es war nie sein Ideal. Und er hat es geregelt, aber er hat es eigentlich nie wirklich gut geheißen. Und Jesus sagt uns im Neuen Testament nochmal ganz deutlich, ein Mann und eine Frau fürs Leben. Das ist Heil. Das ist Heil, nicht den Durchschnitt von 20 verschiedenen Frauen zu kennen, sondern die Fülle zu erleben mit der einen Frau deines Lebens und umgekehrt natürlich auch mit dem einen Mann deines Lebens. Es ist auf jeden Fall wert, auf den einen oder die eine zu warten. Und es geschah, solange zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids Krieg war, stand Abner dem Haus Sauls mutig bei. Er war Familie von Saul loyal gegenüber. Und Saul hatte eine Nebenfrau, ihr Name war Rizpa, noch so ein Zungenbrecher, eine Tochter des Aja. Ich frage mich, ob der sich gefreut hat, wenn die zu Ostern die Eier gesucht haben. Und Ischboschet sagte zu Abner: Warum bist du zu der Nebenfrau meines Vaters eingegangen? Da steckt auch mehr dahinter, als nur, dass es ein fescher Hase war und der Abner sich gedacht hat, okay, die will ich haben. Obwohl die Könige normalerweise die schönsten Frauen bekommen haben. Aber normalerweise war es üblich, dass wenn ein König gestorben ist, entweder sein Harem abgesondert wurde, die durften keinen anderen mehr heiraten, oder sein Nachfolger hat den Harem mitgeerbt. Später, als Absalom die Herrschaft an sich reißen will, da geht er ein zu den Nebenfrauen von David. Und er drückt damit aus, hey, ich bin jetzt der Macher, ich bin der, der an der Macht ist. Ich habe den Platz meines Vaters eingenommen. Und wahrscheinlich ist das auch hier so ein politischer Ausdruck, was Abner hier tut. Er hat bis jetzt die Fäden gezogen, er ist die eigentliche Macht über Israel und jetzt demonstriert er das, indem dass er zu der Nebenfrau von dem verstorbenen König Saul eingeht. Also außer, dass es unmoralisch war, stellt er hier jetzt noch einen Machtanspruch. Und er hätte sie natürlich heiraten können, dann wäre es nicht unmoralisch gewesen zumindest. Damals war es eigentlich sehr einfach. Wenn du mit einer Frau geschlafen hast, die noch nicht verheiratet war, dann warst du verheiratet. Das war einfach. Wenn du Ehebruch begangen hast mit einer Frau, die nicht deine Frau war, die mit einem anderen verheiratet war, dann wurdest du gesteinigt wegen Ehebruch. Wenn du mit einer Frau geschlafen hast, die nicht verheiratet war, die hier war in dem Fall Witwe, dann hast du sie gerade geheiratet. Das wird viele Probleme lösen. Wenn das erste Mädel, mit dem du ins Bett gehst, das ist die Frau, die musst du versorgen dein ganzes Leben lang. Ich glaube, dann würden sich die Leute das überlegen. Und das war natürlich genau der Punkt hier, was Abner tun wollte. Ne? Er ist zu dieser Frau eingegangen und hat sozusagen gesagt, okay, ich bin jetzt der, der an der Stelle von Saul steht. Und ja, eine schlechte Sache. Ich denke noch immer, besser als in unserer Kultur. Ne? Die haben damals wenigstens geheiratet. Heute ziehen die Jungs von einer Frau zur nächsten und heiraten nicht mal. Also die Lösung war damals gar nicht schlecht zu sagen, okay, wenn du zu einem Mädel eingehst, biblisch gesprochen, dann hast du gerade eine Frau ausgesucht. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr werdet glücklich bis ans Lebensende. Und das war dem Ischboschet zu viel. Hat der Abner ein bisschen übertrieben. Und Ischboschet sagte zu Abner, warum bist du zu der Nebenfrau meines Vaters eingegangen? Da wurde Abner sehr zornig über die Worte des Ischboschets. Hat seinen Stolz verletzt offensichtlich. Und er sagte, bin ich ein Hundskopf, der zu Juda hält? Bis heute erweise ich Güte am Haus deines Vaters Saul, an seinen Brüdern und an seinen Freunden. Und ich habe dich nicht in die Hand Davids geraten lassen. Und jetzt ziehst du mich wegen des Vergehens mit der Frau zur Rechenschaft? Er denkt hier, er steht über dem Gesetz. Was, du willst mich zur Rechenschaft ziehen? Denk mal drüber nach, warum du überhaupt König bist. Ohne mich wärst du das nicht. Du bist der volle Loser, Ischboschet. Du willst mich wegen so einer Sache zur Rechenschaft ziehen? So möge Gott Abner tun und so ihm hinzufügen, ja, wie der Herr dem David geschworen hat, so werde ich ihm tun. Das Königtum von Saul wegnehmen und den Thron Davids aufrichten über Israel und über Juda von Dan bis Beersheba, das ganze Reich. Und er konnte Abner kein Wort mehr erwidern, weil er ihn fürchtete. Seht ihr, der war eine Marionette. Abner hat die Fäden gezogen. Und ich finde es interessant, dass Abner hier sagt, ja, wie der Herr dem David geschworen hat, so werde ich ihm tun. Das Königtum von Saul wegnehmen und den Thron Davids aufrichten. Er wusste, dass David König sein sollte. Ist eigentlich ein Schuldbekenntnis auf einer Seite, was er hier macht. Er bekennt hier, dass er gegen Gottes Willen gekämpft hat. Gegen David, der eigentlich König sein sollte. Und so ist es oft in unserem Leben. Jesus, der Sohn Davids, will König sein, der will Herr sein in unserem Leben. Und allzu oft kämpfen wir gegen seine Herrschaft, gegen seinen Thron. Und wir wollen unseren eigenen Thron aufrichten, unser eigenes Ding drehen. Und Jesus hat in Lukas Kapitel 6 gesagt, was nennt er mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Das ist ein Widerspruch, oder? Entweder er ist dein Herr, dann musst du tun, was er sagt, oder er ist eben nicht dein Herr, dann ist auch nicht dein Gott, dann ist auch nicht dein Retter, biblisch gesprochen. Jesus sagt, was nennt er mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und er konnte es nicht erschüttern, denn es war auf dem Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Nicht nur, dass Jesus Herr sein will über unser Leben, weil es ihm gebührt, schlicht und einfach, weil er Gott ist. Er sagt uns auch, es ist das Beste für unser Leben. Jesus ist der beste Herr, den wir haben können in unserem Leben. Wir können uns eigentlich nur zwei Dinge aussuchen. Entweder wir haben Gott als unseren Herrn oder wir haben Satan letztlich als unseren Herrn. Wir wollen unser eigener Herr sein und das ist ein Gefängnis. Das sind Tyrannen. Satan ist gekommen, um zu zerstören, zu lügen und zu ermorden. Jesus ist gekommen, hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das Leben in Überfluss haben. Und so Jesus als unseren Herrn zu haben, uns kann nichts Besseres passieren. Manchmal glauben wir, Gott wäre irgendwie so ein Spaßverderber. Und wenn wir ihm die ganze Kontrolle überlassen über unser Leben, dann werden wir keinen Spaß mehr haben und er engt uns ein. Das Gegenteil ist der Fall. Gott will das Beste für uns. Und Jesus sagt uns hier, wenn wir ein Herr sein lassen in unserem Leben, wenn wir schlicht und einfach das tun, was er uns sagt, dann werden wir wie ein Mensch sein, der sein Lebenshaus auf Felsen aufbaut. Und das wird Bestand haben, selbst in den Stürmen dieses Lebens und wenn der Fluss kommt und an dieses Haus prallt, die schweren Umstände, wenn das Leben hart wird, Schicksalsschläge, ich werde Bestand haben, weil ich auf Jesus gegründet bin, die Beziehung mit ihm. Und weil er mein Herr ist, weil ich seinem Wort nachfolge. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben, das steckt schon in dem Wort drin. Gott sagt uns die Dinge, die er uns sagt, weil er es gut mit uns meint. Nicht, weil er uns einengern will, sondern weil er uns lieb hat. Wie ein Vater, der sagt, hey Kind, greif nicht auf die heiße Herdplatte. Da verbrennst du dir die Finger, tust dir weh. Er will dich beschützen. Du kannst sagen, nee, ich glaube dir nicht, du willst meine Freiheit einengern und verbrennst dir die Hand. Dann bist du ein Tor. Dann bist du einer, der sein Haus ohne Fundament baut und dann, wenn die Stürme kommen und der Fluss dran stößt, dann stürzt dein Lebenshaus in sich zusammen. Weil du nicht auf das hörst, was Gott sagt. Jesus ist der absolut beste Herr, der absolut beste König, den wir haben können in unserem Leben. Ihm nachfolgen ist wahre Freiheit und ist wahres Leben. Er meint es gut mit uns. Er ist der König, der uns lieb hat. Die andere Option ist der König, der uns zerstören will und der uns versklaven will. Wem wollen wir dienen? Und Vers 11 nochmal, er konnte Abner kein Wort mehr erwidern, weil er ihn fürchtete. Und Abner sandte Boten für sich zu David und ließ ihm sagen, wem gehört das Land? Also, hey, mir gehört das Land, David. Lass uns mal drüber reden, lass uns mal Geschäfte machen hier. Und weiter, schließ deinen Bund mit mir. Siehe, meine Hand wird mit dir sein, um dir ganz Israel zuzuwenden. Und David sagte, gut. Ich will einen Bund mit dir schließen. Nur eine Sache fordere ich von dir, nämlich du sollst mein Angesicht nicht sehen, es sei denn, du bringst mir vorher Michal, die Tochter Sauls, wenn du kommst, um mein Angesicht zu sehen. Erinnert euch noch, Michal war mit David verheiratet und dann, als David geflohen ist vor Saul, hat Saul sie einem anderen gegeben. Und David sandte Boten zu Ischboschet, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen, gib mir Michal, meine Frau, die ich mir verlobt habe, für 100 Vorhäute der Philister. Ist abgefahren hier. Wir sehen, wie schwach dieser Ischboschet ist. Der Abner sagt ihm, deine Tage sind gezählt, ich werde jetzt dem David ganz Israel zuwenden. Und dann macht er Geschäfte hier, einen Bund, einen Handel mit David, und David schickt zu Ischboschet und er tut, was er sagt. Ist total schwach. Er sieht hier zu und beobachtet einfach, wie Abner ihn verrät und ihm sein Königreich wegnimmt. Und er ist zu schwach und zu unfähig oder ein Weichei, sich dagegen zu wehren. Da sandte Ischboschet hin und ließ sie von ihrem Mann wegholen, von Paltiel, dem Sohn des Laish. Und ihr Mann ging mit ihr und laut weinend ging er hinter ihr her bis Bahurim. Da sagte Abner zu ihm, geh, kehr um, und er kehrte um. Dumm gelaufen. Aber sie war rechtmäßig Davids Frau. Sie hätte niemals die Frau eines anderen werden sollen. Und hey, manche Leute gehen fremd und sind mit einer Frau zusammen, die nicht rechtmäßig ihre ist. Oder umgekehrt. Und es ist richtig, nach dem Wort Gottes wieder zurückzukehren zu deinem Ehemann, zu dem du hingehörst, dem du verheiratet bist. Und dieser arme Paltiel, der hat sich scheinbar gebockt und ging weinend hinter ihr her. Obwohl die Michal eigentlich, zumindest keine sehr charakterstarke Frau war, wie wir wissen. War auch wieder Politik drin, denke ich. Okay, klar, sie war Davids Frau, klare Sache. Aber brauchte David noch mehr Frauen? Hat er schon 7 daheim sitzen? Ich denke, hier wird auch wieder ein bisschen Politik gemacht. Wo er dem Volk zeigt, schau, ich bin dem Haus Sauls nicht Feind, ich nehme die Tochter Sauls wieder auf, ich bin der Schwiegersohn des Königs, hat es den Israeliten einfacher gemacht, zu ihm zurückzukehren und ihn zum König zu machen und ihn anzunehmen. Und Abner hatte eine Unterredung mit den Ältesten Israels gehabt und gesagt, früher schon habt ihr David zum König über euch verlangt. So handelt jetzt, denn der Herr hat zu David geredet, durch die Hand meines Knechtes Davids will ich mein Volk Israel retten, aus der Hand der Philister und aus der Hand aller seiner Feinde. David will sie retten. Jesus, der Sohn Davids, will uns retten, aus der Hand unserer Feinde. Diese Dinge, die uns binden in unserem Leben. Sünde, die uns beherrschen will. Selbstsucht. Verschiedene andere Süchte, unsere sündige Natur. Und vielleicht sind wir so wie Israel, dass wir eigentlich wissen, ja, eigentlich sollte David unser König sein, aber wir lassen ihn nicht wirklich regieren. Zumindest nicht über unser ganzes Land. Okay, er darf so seinen Teil, er darf Juda haben, aber dann habe ich andere Bereiche in meinem Leben, die halte ich zurück. Und da will ich mein eigener König sein, da drehe ich mein eigenes Ding. Und Abner sagt hier, ihr wolltet David zum König haben und jetzt sagt er so, handelt jetzt. Leute, setzt diese guten Vorsätze um. Lasst Jesus herrschen in eurem Leben. Handelt danach. Denn durch die Hand meines Knechtes Davids will ich mein Volk Israel retten. Jesus ist unser Retter. Er wird uns retten, er wird uns befreien, wenn wir ihn König sein lassen über unser Leben. Es kann nichts Besseres passieren. Er ist ein guter König. So wie David ein guter König war, im Gegensatz zu Saul. Saul war so ein Tyrannentyp. David hat das Volk wirklich geliebt und wollte ihr Bestes. So redete Abner auch zu den Ohren Benjamins. Dann ging Abner auch hin, um zu den Ohren Davids in Hebron alles zu reden, was gut war in den Augen Israels und in den Augen des ganzen Hauses Benjamin. Als nun Abner zu David nach Hebron kam und mit ihm 20 Männer, bereitete David Abner und den Männern, die bei ihm waren, ein Mahl. Den freundlich aufgenommen. Und Abner sagte zu David, ich will mich aufmachen und hingehen und ganz Israel zu meinem Herrn, dem König, versammeln, damit sie einen Bund mit dir schließen und du über alles König bist, was deine Seele begehrt. Und David entließ Abner und ging hin in Frieden. Abner ist so ein Opportunist, der wechselt jetzt die Seiten. Vielleicht erhofft er sich, dass er der Herr Oberste von David wird. Und ich glaube, der Joab, der das bisher gemacht hat, der spürt so ein bisschen die Konkurrenz, unter anderem. Ich denke, ihr erinnert euch noch, dass die noch ein Hühnchen zu rupfen hatten, weil Abner, dessen Bruder, im Kampf, im Krieg getötet hatte. Und siehe, die Knechte Davids und Joab kamen von einem Streifzug und brachten viel Beute mit sich. Abner aber war nicht mehr bei David in Hebron, denn er hatte ihn entlassen und er war in Frieden weggegangen. Als nun Joab und das ganze Heer, das bei ihm war, ankamen, da berichtete man Joab, Abner, der Sohn des Ner, ist zum König gekommen und der hat ihn entlassen und er ist in Frieden weggegangen. Da kam Joab zum König und sagte, was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen, warum hast du ihn entlassen, sodass er ungehindert weggegangen ist? Du kennst doch Abner, den Sohn des Ner, dass er gekommen ist, um dich zu beschwatzen und um dein Gehen und dein Kommen zu erfahren und alles zu erfahren, was du tust. Und teilweise mag da was Wahres dran sein. Der Abner, wie gesagt, war einer, der sich's gerichtet hat. Aber auf der anderen Seite hat der Joab hier auch ein bisschen Konkurrenzangst gehabt. Und natürlich wollte er es ihm heimzahlen, den Mord an seinen Bruder. Und Joab ging von David hinaus und sandte Abner Boten nach, ganz sicher im Namen von David. Die holten ihn zurück von der Zisterne Sira. David aber wusste nichts davon. Als nun Abner nach Hebron zurückkam, führte ihn Joab beiseite in das Tor, um in der Stille mit ihm zu reden. Dort stach er ihn in den Bauch, sodass er starb, um das Blut seines Bruders Asael willen. Hat ihn im Tor ermordet. Damals gab es keine Polizei. Und es gab sowas wie den Bluträcher. Wenn dein Bruder oder dein Familienmitglied ermordet wurde, dann musste der nächste Verwandte den nachjagen und den zur Rechenschaft bringen, den umbringen. Auf Mord stand das Todesurteil im Alten Testament, ganz klar. Und es gab 6 Zufluchtsstädte in Israel, wohin einer, wenn einer jemand anderen unabsichtlich getötet hat, also nicht ermordet hat, konnte er dorthin laufen in die Zufluchtsstadt und dort waren Richter, die haben dann den Fall untersucht und dort war er sicher, in der Zufluchtsstadt vor dem Bluträcher. Interessant, dass Hebron eine der Zufluchtsstädte war. Vielleicht hat Joab ihn deswegen hinaus ins Tor gelockt, weil in der Zufluchtsstadt war es nicht erlaubt, ihn umzubringen. War sowieso nicht korrekt, weil er hat seinen Bruder nicht ermordet, der ist im Krieg gefallen. Der Abner wollte den nicht umbringen. Der hat ihm gesagt, hey, hau ab, such deinen Jüngern, such deinen anderen Ich bin der erfahrene Krieger, aber er wollte nicht ablassen. Und so ermordet ihn Joab hier im Tor der Zufluchtsstadt. Zufluchtsstadt ist ein Bild auf Jesus hin, sagt uns das Neue Testament im Hebräerbrief. Er ist unsere Zuflucht. In ihm sind wir sicher. Als David nachher davon hörte, sagte er, schuldlos bin ich und mein Königtum vor dem Herrn auf ewig an dem Blut Abners des Sohnes Neas. Es wende sich gegen das Haupt Joabs und gegen das ganze Haus seines Vaters. David wollte sicherstellen, dass die Leute wissen, dass er nichts damit zu tun hat. Und nie soll im Haus Joabs der fehlen, der an Ausfluss leidet, der krank ist und der Aussatz hat, der nach der Krücke fasst, der behindert ist, und der durchs Schwert fällt, und der, dem es an Brot fehlt. Das ist nett, oder? Verflucht hier Joab und seine Familie. So haben Joab und sein Bruder Abishai Abner erschlagen, weil er ihren Bruder Asael bei Gibeon im Kampf getötet hatte. Also der Abishai war auch beteiligt an diesem Komplott. Da sagte David zu Joab und zu all dem Volk, das bei ihm war, zerreißt eure Kleider und gürtet euch mit Sacktuch, Zeichen der Trauer, und halte Totenklage vor Abner her. Und der König David ging hinter der Bahre her. David wollte zeigen, dass er nichts damit zu tun hat, dass er das nicht gut geheißen hat, diesen Mord. Das hat ihm natürlich nicht geholfen, die anderen Stämme zurückzugewinnen, wenn hier der Herr Oberste von Israel ermordet wird. Und er will hier zeigen, dass es nicht sein Herz war, dass er nichts damit zu tun hat, und sogar Joab muss mit ihm hinter dem Sarg hergehen und die Totenklage halten. Und sie begruben Abner in Hebron. Und der König erhob seine Stimme und weinte an Abners Grab, und das ganze Volk weinte. Und der König stimmte ein Klagelied über Abner an und sprach, musste wie ein Gottloser stirbt Abner sterben? Deine Hände waren nicht gebunden und deine Füße nicht in brosene Fesseln gelegt. Wie man vor Verbrechern fällt, so bist du gefallen. Da weinte alles Volk noch mehr über ihn. Und alles Volk kam, um David Brot zu reichen, während es noch Tag war. Aber David schwor und sprach, so soll Gott mir tun und so hinzufügen, wenn ich vor dem Untergang der Sonne Brot oder sonst irgendetwas genieße. Und alles Volk nahm es wahr. Und es war gut in ihren Augen, wie alles, was der König tat, in den Augen des ganzen Volkes gut war. Und das ganze Volk und ganz Israel erkannten an diesem Tag, dass es nicht vom König ausgegangen war, Abner, den Sohn des Ner, zu töten. Das Volk nahm es wahr. David hat wirklich getrauert um Abner. Er war einer, der die Menschen geliebt hat, und dem Volk ist das aufgefallen. Und es war gut in ihren Augen, wie alles, was der König tat. Es war gut in ihren Augen. Es ist gut, einen König zu haben, der uns liebt. Jesus hat uns lieb. Er hat uns das ohne Zweifel am Kreuz bewiesen, wie lieb er uns hat und wie gut er es meint in unserem Leben. Und wir können auch sagen, alles, was er tut, ist wirklich gut und es ist richtig. Und der König sagte zu seinen Knechten, erkennt er nicht, dass an diesem Tag ein Oberster und Großer in Israel gefallen ist? Ich aber bin, obwohl zum König gesalbt, heute noch schwach, während diese Männer, die Söhne der Zeruja, härter sind als ich. Der Herr vergelte dem, der das Böse tut, nach seiner Bosheit. Waren zu mächtig, diese beiden Heerobersten, sodass David sie nicht richten konnte. Aber David macht das Richtige, er sagt, der Herr richte sie. Der Herr sagt, mein ist die Rache. Letztendlich kommt niemand ungerichtet davon. Eines Tages werden wir alle vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen für unser Leben. Und wir müssen es nicht in unsere eigene Hand nehmen, uns zu rächen. Im Gegenteil. Der Herr sagt, mein ist die Rache. Aber wir dürfen wissen, am Ende wird alles gerecht sein. Gott wird absolut gerecht sein. Und als der Sohn Sauls hörte, dass Abner in Hebron gestorben war, da wurden seine Hände schlaff. Und ganz Israel war bestürzt. Nun hatte der Sohn Sauls zwei Männer als Oberste der Streitscharen. Der Name des einen war Baana, der Banana, und der Name des anderen Rechab, Söhne Rimmons, des Berutiters von den Söhnen Benjamin. Denn auch Berot wird zu Benjamin gerechnet. Die Berutiter waren nach Gittim geflohen und sind dort als Fremde wohnen geblieben bis auf diesen Tag. Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen an beiden Füßen gelähmten Sohn. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jesreel kam. Da hatte ihn seine Amme aufgenommen und war geflohen. Also die Nachricht, dass Saul gestorben war und Jonathan, der Vater von diesem Sohn, Mephibosheth. Und es geschah, als sie hastig floh, dass er hinfiel und gelähmt wurde, und sein Name war Mephibosheth. Werden wir später noch sehen in einem späteren Kapitel. Und die Söhne Rimmons, des Berotiters, Rechab und Baana, gingen hin und kamen bei der Hitze des Tages in das Haus Ischboschets, der hatte sich zur Mittagsruhe hingelegt. Siesta. Und die beiden kamen bis ins Innere des Hauses, als wollten sie Weizen holen. So der alte Lieferantentrick. Und stachen ihn in den Bauch. Und Rechab und sein Bruder Baana entkamen. Sie waren nämlich ins Haus gekommen, während er in seinem Schlafgemach auf seinem Bett lag. Da schlugen sie ihn tot und hieben ihm den Kopf ab. Sie haben ihn kaltblütig ermordet, während er geschlafen hat. Und sie nahmen seinen Kopf und gingen den Weg durch die Jordanebene die ganze Nacht hindurch. Ich frage mich, ob die den eingepackt hatten irgendwo im Rucksack oder ob die den unterm Arm getragen haben. Ich frage mich, was die Leute gesagt haben, wenn du so auf der Straße gehst. Kopf des Königs und ein Arm. Wahrscheinlich hatten die es schon irgendwie versteckt. Und sie brachten Ischboschets Kopf zu David nach Hebron und sagten zum König: Siehe da, der Kopf Ischboschets, des Sohnes Sauls, deines Feindes, der nach deinem Leben trachtete. So hat der Herr meinem Herrn, dem König, an diesem Tag Rache verschafft an Saul und sein Nachkommen. Es sind wieder so zwei Typen, die den religiösen Slang haben, christlichen Slang. Oh, der Herr hat bla bla bla. In Wirklichkeit haben sie gegen Gottes Wort gehandelt, haben gemordet, aber schieben das Gott in die Schuhe. Hey, guck mal, Gott hat meinem Herrn, dem König, an diesem Tag Rache verschafft. Sie sagen, hier ist der Kopf Ischboschets, des Sohnes Sauls, deines Feindes. David hat Saul nie als seinen Feind gesehen. Umgekehrt, Saul hatte David als seinen Feind gesehen, aber David hatte ihn nie als seinen Feind gesehen. Da antwortete David dem Rechab und seinem Bruder Baana, den Söhnen Rimmons, des Berutiters, und sagte zu ihnen: So wahr der Herr lebt, der meine Seele aus jeder Not errettet hat, denn der mir berichtete, siehe, Saul ist tot und in seinen Augen ein guter Bote war, dieser Amalekiter, den ergriff ich und brachte ihn um in Ziklag, dem ich doch Lohn für gute Botschaft hätte geben sollen. Wie viel mehr, da gottlose Männer einen gerechten Mann in seinem Haus auf seinem Lager umgebracht haben, sollte ich jetzt nicht sein Blut von eurer Hand fordern und euch ausrotten von der Erde? Dieser Amalekiter im Kapitel 1 hat gedacht, er hat was gut bei David, er kann sich was verdienen. Und die zwei Typen haben das auch gedacht. Aber sie haben sich geirrt. Sollte ich nicht sein Blut von eurer Hand fordern und euch ausrotten von der Erde? Das hat Gott gesagt, wer Menschenblut vergießt, wer mordet, dessen Blut soll vergossen werden. 1. Buch Mose. Und David gab seinen Dienern Befehl, und sie erschlugen sie und hieben ihnen die Hände und die Füße ab und hängten sie am Teich von Hebron auf. Also böse Hand, Hände ab, Füße ab und hängen sie auf am Teich von Hebron. Hat den ganzen Badetag versaut wahrscheinlich für die Leute, die dort am Strand gelegen sind. Und Ischboschets Kopf aber nahmen sie und begruben ihn im Grab Abners zu Hebron. Also wieder David macht klar, ich habe nichts zu tun gehabt mit dieser Sache. Er macht es klar, sodass alle das sehen können. Hängt die zwei Mörder auf und begrabt den Ischboschet in Hebron, in seiner Königsstadt, zu dieser Zeit. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sie sagten: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel ins Feld hinausführte und wieder heimbrachte. Und der Herr hat zu dir gesprochen: Du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Und der König David schloss vor dem Herrn einen Bund mit ihnen in Hebron. Und sie salbten David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er König wurde. 40 Jahre lang war er König. In Hebron war er 7 Jahre und 6 Monate König über Juda. Und in Jerusalem war er 33 Jahre König über ganz Israel und Juda. Jetzt 20 Jahre, nachdem Samuel ihn gesalbt hat zum König, wird er endlich als König über ganz Israel gesalbt und gekrönt. Und das war ein Riesenfest hier. In 1. Chronik 12 können wir nachlesen, dass es eine große Versammlung war. Über 340.000 Soldaten sind dazu David gekommen, um ihn zu krönen. Und sie haben mit ihm gefeiert 3 Tage lang. War eine Riesenfete. Aber man, 20 Jahre hat David darauf warten müssen. Gott bereitet uns vor. Wenn Gott was Großes mit dir vorhat, und Gott hat mit jedem von euch was Großes vor, wenn wir ihn nur lassen, wenn wir ihn nur wirklich Herr sein lassen und zum König machen in unserem Leben, dann bereitet er uns vor. Und 20 Jahre lang, ganz schön lange Zeit. Und sie sagen: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Das erinnert mich an das neutestamentliche Bild von Jesus als unserem Haupt und wir als seinem Leib, als seine Glieder. Jesus will unser Haupt sein, er will unser König sein. Wir können hier auch sehen, 3-mal wurde David gesalbt. Zum 1. Mal wurde er in seiner Familie gesalbt, in seiner Vaterstadt. 2. Mal wurde er in Hebron gesalbt über einen Stamm. Und jetzt, 7,5 Jahre später, wird er zum König über ganz Israel gesalbt. Ich denke, auch hier sehen wir ein Prinzip, wie Gott einen Menschen vorbereitet. Jemand, der Leiter sein will im Reich Gottes, es fängt immer in der Familie an. Das ist der erste Ort, wo der Herr uns salben will mit seinem Heiligen Geist, um zu dienen, um unseren Platz dort einzunehmen, ein treuer Ehemann zu sein, ein Leiter in der Familie. Und David hat viel gelernt in dieser Anfangszeit seiner Familie. Er hat dienen gelernt, er hat Demut gelernt, wo er mit den Schafen da draußen war als Hirte. Und dann als nächster Schritt wird er gesalbt über einen Stamm. Das ist vielleicht der Hauskreis. Gott gibt ihm Leidenschaft über einen Teilbereich, über einen kleinen Bereich. Und David ist treu im Kleinen, auch das ist wichtig in unserem Leben. Jesus hat gesagt, wer treu ist im Geringen, in den kleinen Dingen, den wird er über Größeres setzen. Es ist wichtig, dass wir diese Lektionen lernen. Dort, wo wir gerade stehen, dass wir treu sind. Und den Platz einnehmen und dort dienen und dort Leiterschaft ausüben, wo Gott uns gerade Raum gegeben hat. Und jeder Mensch ist entweder ein Leiter oder ein Geleiteter. Du bist entweder jemand, der andere beeinflusst, hoffentlich positiv, oder du bist ein Mitläufer, der von anderen beeinflusst wird. Meistens negativ. Wir wollen uns von Jesus beeinflussen lassen. Und wir wollen den Platz einnehmen, wo er uns hinstellt. In unserer Familie, dann in dem weiteren Kreis, den Gott uns gibt. Und dann, wenn wir treu sind, macht er uns vielleicht mal zu einem großen Leiter über viele und er gibt uns mehr Einfluss. Wir sehen hier diese Vorbereitungszeit im Leben von David und auch, wie ein Mann langsam als Leiter eingesetzt wird und immer mehr Verantwortung bekommt. Das ist ein gutes biblisches Prinzip. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner des Landes. Seht ihr? Die Jebusiter. Das war eine Stadt, Jebus oder Salem, Jerusalem, war eine Stadt, die sie nicht eingenommen haben, als sie das Land erobert haben mit Josua. Es war eine gute Festung, wer die Lage von Jerusalem kennt, ist von 3 Tälern umgeben, die mussten eigentlich nur die Nordseite absichern. War schwer einzunehmen und sie haben 400 Jahre lang es nicht eingenommen. Waren diese Feinde, diese Festung in ihrer Mitte, mitten in ihrem Leben, wenn wir so sagen wollen. Und das ist das Erste, was passiert, als sie David zum König über ihr ganzes Leben machen, sozusagen. Nicht nur über einen Teilbereich, sondern über ihr ganzes Leben, wo sie Jesus König sein lassen. Er nimmt diese Festung ein, des Feindes, dieses Widerstandsnest. Das ist, was passiert in unserem Leben. Wir können kein siegreiches Leben leben, wenn wir zurückhalten. Wenn wir Teile ausklammern und den Herrn draußen lassen, dann werden wir immer besiegt sein. Wir können nicht aus eigener Kraft unser Fleisch, unsere sündige Natur überwinden. Wir können kein gottesfürchtiges Leben leben aus eigener Kraft. Diese Dinge, die uns eine Versuchung sind, diese Süchte, die uns einengen wollen und gefangen nehmen wollen, das können wir nicht aus eigener Kraft. Und solange wir in Kompromiss leben, so einen Teil zurückhalten und sagen, ja, Jesus, du darfst König sein über Juda, aber der andere Bereich meines Lebens, da tue ich mein eigenes Ding, solange werden wir nicht siegreich sein. Und es ist so ein gesegneter Tag, wenn ein Mensch es wirklich tut und sagt, hier Gott ist mein ganzes Leben. Ab heute will ich so leben wie Jesus und sagen, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich werde einfach stur gehorsam sein dem, was du sagst. Jesus, herrsch du über mich, herrsch du durch deinen Heiligen Geist. Wandelt im Geist, lasst euch vom Geist beherrschen und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Das ist der Schlüssel, dass wir uns von Jesus, von seinem Heiligen Geist beherrschen. Und wenn wir das machen, wenn wir uns ihm voll hingeben, ihn Herrn sein lassen über unser Leben, merken wir plötzlich, dass er Festungen einnimmt und dass wir siegreich sind über Sünde und siegreich sind über Versuchungen, wo es uns früher immer und immer wieder auf die Fresse gehauen hat. Jesus will Herr sein. Und es ist wunderbar, Jesus als König zu haben. Ich mag das. Das Erste, was er macht, er nimmt diese Festung ein. Und sie, diese Bewohner von Jerusalem, sagen zu David, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich wegtreiben. Sie wollten damit sagen, David wird nicht hier hereinkommen. Kleine Übersetzung für die, die es nicht kapiert haben. Aber David nahm die Bergfeste Zion ein. Das ist die Stadt Davids. Und zwar sagte David an jenem Tag, wer die Jebusiter schlägt und in den Wasserschacht gelangt und die Lahmen und Blinden erschlägt, die der Seele Davids verhasst sind. Zweiter Teil fehlt hier, aber der soll das Oberhaupt sein, wenn wir in der Parallelstelle in der ersten Chronik nachlesen. Und wir wissen auch, wer das war, nämlich Joab. Hier wird Joab auch zum General über die Armee von ganz Israel. Interessant, diesen Wasserschacht kann man heute noch besuchen. Der ist immer noch da in Jerusalem. Das sind keine Geschichten, irgendwie Erfindungen, die hier beschrieben werden, sondern das ist reale Geschichte, das ist wirklich passiert. Und du kannst hingehen und diese Orte besuchen. Daher sagt man, ein Blinder und ein Lahmer dürfe nicht ins Haus kommen. Und David wohnte in der Bergfeste und nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum vom Millo, so ein Verteidigungswall, an nach innen zu. Und David wurde immer mächtiger und der Herr der Herrscharen war mit ihm. Wieder, David ist sehr schlau, politisch sehr schlauer Schachzug. Hebron war zu weit südlich als Hauptstadt. Jerusalem liegt ziemlich zentral im Land. Und er nimmt hier auch eine neue Stadt als Königsstadt, die noch keinem der Stämme gehört hat. Also ein neutraler Boden. Sehr schlau, was David hier macht. Und er wurde immer mächtiger. Und der Herr, der Gott, der Herrscher war mit ihm. So soll es auch in unserem Leben sein. Unser christliches Leben sollte immer ein zunehmenderes, wachsendes Leben sein. Nicht, dass wir stagnieren oder zurückfallen. Es sollte immer bergauf gehen. Wir sollten immer mächtiger und mächtiger werden, wie David. Immer mehr und mehr uns von Jesus beherrschen lassen und treu sein im Kleinen, dann wird er uns über mehr setzen und geistliches Wachstum. Wir sollten immer am Wachsen sein. Und das Schöne ist, Gott hat immer mehr für uns. Wenn wir denken, oh, jetzt habe ich es geschafft, ich bin am Ende, hey, Gott hat noch so viel mehr. Schaut euch mal das Leben von Paulus an, was Gott tun kann mit einem Menschen, der ihm völlig hingegeben ist, der ihn völlig König sein lässt über sein Leben. Er hat die ganze Welt erreicht durch einen schwachen Mann. Wer weiß, was Gott mit dir und mit mir tun kann, wenn wir ganze Sache machen mit ihm und nicht zurückhalten. Dann begrenzen wir ihn. Dann kann er uns nicht gebrauchen. Und dann spüren wir das auch, dann sind wir trocken in unserem Innern und wir spüren seine Gegenwart nicht, wenn wir zurückhalten. Wenn wir Kompromisse eingehen und darin leben. Aber wenn wir ganze Sache machen, hey Mann, Jesus kämpft die Kämpfe für uns als unser König. Wir können sein siegreiches Leben leben und wir können wachsen und wachsen und wachsen. Und ich bete, dass das mit jedem von uns passiert. Mann, dann können wir ganz Grünstadt und die ganze Pfalz und wer weiß was noch auf den Kopf stellen. Wenn wir ihm wirklich hingegeben sind, dann kann er uns wirklich gebrauchen. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David und Zedernholz und Zimmerleute und Mauerleute, die bauten David ein Haus. Und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt und dass er sein Königtum und seines Volkes Israel willen erhöht hatte. Wichtige Erkenntnis, die David hier hat. David ist ein demütiger Mann. Ist wichtig für die, die Leiterschaft ausüben. Nicht so ein Machertyp wie der Abner, der sagt, siehe, ich werde dir jetzt Israel geben, dass du König über sie sein kannst. Abner ist gestorben, Gott hat ihn nicht gebraucht. Er hat David trotzdem zum König gemacht. Aber hier sehen wir David. Und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt hat. Hey, nicht ich bin so toll, ich bin so gut, kein Wunder, dass ich der Leiter hier bin. Sondern, nee, der Herr hat es gemacht. Es ist Gnade, Mann, es ist ein Geschenk. Ich habe es nicht verdient. Und dass er sein Königtum, seht ihr auch was, was ihm bewusst ist, es ist Gottes Reich. Es ist nicht mein Reich, es ist Gottes Reich. Er ist der Herr, nicht ich. Um seines Volkes willen erhöht hat er. Das ist die dritte wichtige Lektion, die Leiter lernen müssen. David zieht sich als Diener am Volk. Ich bin König um des Volkes willen. Nicht, dass ich groß sein kann und der Macho sein kann und alle anderen wie Sklaven behandeln, wie Dreck. Nee, sondern zu dienen. Jesus hat gesagt, bei den Heiden ist es so, dass die groß sein wollen, die unterdrücken alle anderen und Größte in der Welt ist der, der die meisten Menschen unter sich hat. Jesus sagt, bei euch soll es nicht so sein. Sondern der Größte unter euch soll der Diener aller sein. Leiden heißt dienen im Reich Gottes. Je mehr du über dir hast, je mehr Menschen du dienst, desto größer bist du. David hat es verstanden. Er war ein König zum Wohl des Volkes. Und gesegnet ist ein Land, das so eine Regierung hat. Und natürlich unser König Jesus, wie gesagt, ist ein König zu unserem Wohl, zum Wohl seines Volkes. Deswegen gibt es nichts Besseres, als ihn König sein zu lassen, weil er es schlicht und einfach gut mit uns meint. Und David nahm noch Nebenfrauen und Frauen aus Jerusalem, noch mehr Frauen, nachdem er von Hebron gekommen war, und es wurden David noch mehr Söhne und Töchter geboren, und dies sind die Namen derer, die ihm in Jerusalem geboren wurden: Shammua und Shobab und Nathan und Salomo und Jipha und Elishua und Nefek und Japhia und Elishama und Eliada und Eliphelet. Also viele Frauen, viele Söhne, viele Probleme, wie wir in der weiteren Geschichte noch sehen werden. Ich denke, wir machen heute an dem Punkt Schluss, dass ich nicht wieder zu lang mache. Lass uns beten. Vater, danke, einmal mehr für das Vorbild, was wir in David haben. Vater, ich bete, dass wir lernen können, Herr, von seiner Leiterschaft, dass auch wir Menschen sind mit dienenden Herzen zum Wohl der anderen, dass wir treu sind im Kleinen, dass wir unseren Familien dienen und dass wir verfügbar sind für dich. Gott, ich denke, wenn wir eine Lektion lernen, heute ist es, wie wunderbar es ist, dich zum König zu haben. Dass es das Beste ist, was uns passieren kann. Unser Vater, bitte ich, dich erprüf unsere Herzen und zeig uns auf, wenn da noch Dinge in unserem Herzen sind, wo wir einfach zurückhalten und dich nicht Herr sein lassen. Und überführ uns an den Punkt. Und öffne uns die Augen und zeig uns, wie gut es ist, dich unser Leben beherrschen zu lassen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.